Guten Morgen. Ich war ja jetzt zwei Sonntage nicht bei euch, aber beide Sonntage gab es Situationen, wo ich an euch gedacht habe. Vor zwei Wochen war ich in Uelzen bei der Freien Christengemeinde und da haben die gerade ihre Musiker verabschiedet. Zwei ziehen in die Schweiz und eine geht nach Lüneburg, weil sie dort studiert. Und dann haben sie beschlossen, dass es dann genauso sein wird wie hier, dass sie erstmal, bis sie neue Musiker haben, von CD die Musik abspielen. Habe ich gleich an euch gedacht. Und letzte Woche war ich in Stade bei den Baptisten. Die haben das so, dass während den Ferien die Musiker Urlaub haben, weil nur eine kleine Musikcrew ist. Die waren dann auch nicht da. Und dann haben sie auch Musik von der CD. Aber als sie am Sonntagmorgen in den Gottesdienstraum reinkamen, hat sie der Schlag getroffen, da wurde eingebrochen und die Computer geklaut. Und nun war alle Musik natürlich auch weg, kein Instrument da. Da war es mal so richtig alt. A cappella-Gesang. Aber hat auch geklappt. Und wie wir Gott loben und preisen, das spielt überhaupt keine Rolle. Ob mit Musik, mit Orchester, natürlich schön, oder a cappella. Hauptsache, der Name des Herrn wäre gelobt. Amen. Ja, in dieser Woche hörte ich eine dieser Geschichten, wie wir sie jetzt häufig hören im NDR-Info, von einer Frau aus Afghanistan, die schon Jahre in Deutschland lebt, die aber für ein deutsches Unternehmen in Afghanistan arbeitet und auch in Deutschland für Afghanistan arbeitet, die zu Besuch war bei ihrer Familie und dann ausreisen wollte und dann am Flughafen stand mit ihrer minderjährigen, 13-jährigen Tochter und Schwierigkeiten hatte, den Flug zu kriegen. Und als sie endlich durch waren, durch diesen Abwasserkanal, der jetzt ja explodiert ist, sie hatte noch ihre erwachsene Tochter und ihren Schwiegersohn dabei, beide auch gefährdet, weil sie er als Journalist und sie für eine Organisation arbeitet. Da durfte sie ins Flugzeug mit ihrer minderjährigen Tochter und ihre erwachsene Tochter nicht, weil ein kleines Stück Papier eine E-Mail vom Auswärtigen Amt gefehlt hat. Ja, das waren dann herzensergreifende Abschiedsszenen, wie sie sich dort von ihrer großen Tochter und dem Schwiegersohn getrennt hat. Aber es blieb keine andere Wahl. Die einzige Wahl, die sie gehabt hätte, wäre selbst dort zu bleiben. Und da habe ich mir gedacht, es ist einfach so. Es geht in dieser Welt einfach ungerecht zu. Punkt. Ausrufezeichen. Es wurde dann hinterher gefragt, ob der Soldat, der den Schwiegersohn und die Tochter nicht mit ins Flugzeug gelassen hat, ob der nicht die Möglichkeit gehabt hätte, zu sagen, geht schon. Und einige Experten meinten, er hätte das wohl, aber er hat sich wohl nicht getraut. Das ist es ja. Wir haben in dieser Welt Angst. Und weil wir Angst haben, handeln wir manchmal so und behandeln unseren Nächsten auch ungerecht. Ich glaube, wir alle könnten die Frage mit Ja beantworten. Hast du dich schon mal ungerecht behandelt gefühlt? Irgendwie in unserem Leben kam das schon mal vor. Ja. Da kann sich der eine abstrampeln, zum Beispiel in der Schule oder am Arbeitsplatz. Er wird bei Beförderungen immer übergangen. Kein Mensch weiß warum, aber es ist so. Ja. Oder in der Schule, der eine hat einfach keine guten Noten, weil er die Chemie zwischen ihm und dem Lehrer nicht so stimmt. Meine eigene Frau hat schlechte Noten gekriegt, weil sie in einer freien Gemeinde war und der Lehrer mochte das nicht. Er sagt, dich werde ich schlechter behandeln. Einfach nur mal so. kann sie gar nichts dafür. Da kann sie arbeiten oder lernen, so viel sie will. Es geht nicht weiter. Und dann gibt es Leute, die können sich alles erlauben, aber die haben irgendwie eine Connection zu dem, der über ihnen sitzt. Und das fluppt nur so und das läuft nur so. Und die einen werden für Kleinigkeiten bestraft und die Großen lassen wir laufen. Und das will ich gar nicht weiter ausführen. Aber es geht einfach ungerecht zu. Da werden die einen unterdrückt, die anderen ausgebeutet, gemobbt. Da werden die den Krieg angefangen haben, gelobt und die anderen totgeschossen. Und diese Liste lässt sich lang fortsetzen. Wenn wir das alles nur aus der Ferne betrachten, dann geht's uns schon ein bisschen nahe, ja. Aber wenn's uns selbst betrifft, dann merken wir, wie schwer man auch an Ungerechtigkeit leiden kann. Ich weiß, von was ich spreche. Ich habe sehr viel selbst erlebt. Aber es gibt Hoffnung. Und deswegen lese ich uns für die heutige Predigt den Vers aus Jesaja 42 oder die ersten Verse. Der Herr spricht: Siehe, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ich habe ihn auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Aber er schreit es nicht hinaus. Er ruft es nicht laut und lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Er wird nicht müde. Nie verliert er den Mut, bis er auf der ganzen Erde für Gerechtigkeit gesorgt hat. Selbst die Bewohner der Inseln und der fernen Küsten warten auf seine Weisung. Gott, der Herr, der den Himmel geschaffen und ihn wie ein Zeltdach ausspannt, die Erde in ihrer ganzen Weite hat er gebildet, die Pflanzen ließ er hervorsprießen und den Menschen hat er Leben und Atem gegeben. Und nun sagt er zu seinem Diener: Ich, der Herr, habe dich berufen, meine gerechten Pläne auszuführen. Ich fasse dich an der Hand und helfe dir, ich beschütze dich. Durch dich schließe ich einen Bund mit den Menschen, ja, für alle Völker mache ich dich zu einem Licht, das ihnen den Weg zu mir zeigt. Mut machen? Ich habe mich gefragt, wie nehmen Menschen, die gerade in großer Not stecken, diesen Vers wahr? Wenn wir hineingehen in die Theologie, dann wissen wir, dass Jesaja sich in eigentlich drei Büchern unterteilt. Es sind wohl auch mehrere Schreiber. Wir haben das erste Buch, das wohl in den Zeitraum zwischen 740 bis 701 vor Christi geschrieben worden ist, wo Jesaja wohl selbst spricht. Auch Jesaja 6, die berühmte Berufungsgeschichte des Jesaja. Wen soll ich senden? Ja, sende mich und so, kennt ihr ganz bestimmt. Dann haben wir den zweiten Abschnitt, der dann wesentlich später geschrieben wurde, so circa 550 bis 540 vor Christi, und der die Kapitel umfasst, so ab Jesaja 40 bis Jesaja 55 herum. Und in diesem zweiten Kapitel, da ist dieser Vers, und dann haben wir noch das dritte Kapitel. Das babylonische Exil, in dem die Israeliten verschleppt wurden, das dauerte von 597 bis 537, diese 70 Jahre. Das heißt, es fällt in die Spanne des zweiten Schreibers, aus dem Jesaja-Brief. Das einfach nur als Hintergrund, dass wir das wissen. Das Volk hatte lange, also 70 Jahre in dieser Gefangenschaft und Unterdrückung durch die Babylonier gelebt. Und sie sind einfach deportiert worden aus ihrem Land nach Babylon. Und in Israel selbst herrschte bitterste Armut. Viele Dörfer waren zerstört. In Jerusalem war die Stadtmauer zerstört und vor allem der Tempel war zerstört. Und das Volk, das zurückgeblieben ist, das lag am Boden. Die, die in Babylonien waren, waren schon in der dritten Generation und hatten oft von dem, was ihre Vorfahren miterlebt haben, überhaupt nichts mehr mitgekriegt. Und haben relativ gut gelebt dort. Für sie war es Vergangenheit, die passiert ist, ohne ihr eigenes Verschulden. Ja, sie hatten keine Rechte, aber so schlecht ging es ihnen nicht. Und jetzt stellt euch vor, da kommt ein Wort Gottes durch einen Propheten in eine Situation rein, wo Menschen anfangen, sich anzupassen. Gut, wie viele prophetische Worte hat diese Gemeinde schon erfahren? Ganze Menge. Aber wie ist das? Man lebt Tag ein, Tag aus, Sonntag für Sonntag, Monat für Monat. Man passt sich den Gegebenheiten an, wieder mal einige nicht da, die krank sind, oder. Und prophetisches Wort tritt in den Hintergrund. Hier spricht Gott ganz klar, aber ich kann mir so richtig vorstellen, wie diese Israeliten im babylonischen Exil so ein bisschen die Schultern zucken. Was geht's mich an? Können wir das so nachvollziehen? Ja. Obwohl dieses Wort, das hier gesprochen wird, eine Dimension hat, die so gewaltig ist, dass man sie im ersten Augenblick überhaupt nicht erfasst. Von wem spricht denn dieses Wort? Es ist eines der sogenannten Gottesknechtslieder. Wer ist denn dieser Gottesknecht, von dem hier gesprochen wird? Die Theologen sind ganz gespalten. Die einen sagen, ja, das ist eine Einzelperson. Andere sagen, nee, das gilt für das ganze Volk Israel. Also dieser Gottesknecht, der beschrieben wird, das ist komplett Israel. Und die anderen sagen, das ist der zukünftige Messias. Ich persönlich bin in dieser Frage überhaupt nicht gespalten. Meine Meinung sagt, er spricht hier ganz klar von Jesus. Warum? Weil ich den sechsten Vers lese und ich habe ihn euch vorgelesen. Und ich, dieser Gottesknecht, von dem hier gesprochen ist, ich mache einen Bund mit den Menschen. Und nun wissen wir auch aus den vorangegangenen Predigten, wer hat den neuen Bund gestiftet? Gott mit Jesus und du und ich dürfen eintreten und teilhaben und ihn für uns in Anspruch nehmen. Aber es ist eigentlich auch gar nicht entscheidend, lassen wir diese theologische Diskussion einfach mal außen vor. Entscheidend ist hier ganz was anderes. Gott hat beschlossen zu handeln. Der Schöpfer dieser Welt hat gesagt, ich will noch mal handeln. Auf geht's. Ich hab noch was vor. Gibt's was Schöneres, als zu wissen, Gott hat einen Plan? Gott hat einen Plan mit mir? Ich bin nicht in die Ecke gestellt. Nee. Hey, Gott Gott hat einen Plan mit mir. Heike, Gott hat einen Plan mit dir. Ha, guck sie mal an, sie strahlt. Gott hat einen Plan mit ihr. Ja, das ist doch. Gott selbst tut alles, um wieder Heil zu schaffen. Warum gab es denn die babylonische Gefangenschaft oder das babylonische Exil? Weil die Menschen sich von ihm abgewandt haben. Und was haben sie jetzt im Exil getan, außer jammern? Eigentlich nichts. Aber Gott hat einen Plan. Wir Menschen sind eigene Wege gegangen. Und wir haben uns auch noch gegenseitig die Schuld zugeschoben. Die Frau, die du mir gegeben hast, hat schon der Adam gesagt. Ja? So, gegenseitig die Schuld zugeschoben. Kennen wir, uns gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Ja? Das Unheil war hier. Aber Gott hat einen Heilsplan. Damals für die Juden. Und er sagt schon prophetisch diesen Heilsplan in diesem Wort voraus. Es wird einer kommen, der die Welt versöhnen wird, der einen neuen Bund schaffen wird. In der jetzigen Situation, wenn du gerade eingeengt bist in deinem Leben, wenn du vielleicht gerade Unglück erfährst, wenn gerade Schmerz auf dich zugekommen ist, der Bescheid vom Arzt, das Schreiben vom Arbeitgeber, es geht nicht mehr weiter, oder. Du kennst deine Situation, wo du dich vielleicht gerade eingefühlt bist. Da hat Gott einen Plan. Ein Plan kann sein, dass Gott dich benutzen will, um für einen anderen seinen Plan in Existenz zu rufen. Was bedeutet das für uns? Nichts anderes als hören und handeln. Denn so kannst du ein Teil von Gottes Plan werden. Du hast dir das dann nicht selbst ausgedacht. Nein, wieder einmal ist es Gott, der handelt. Er hat ja schon gehandelt durch seinen Sohn Jesus Christus. Aber wir können uns zur Verfügung stellen, dass die Apostelgeschichte weitergeht. Ja, was meine ich denn jetzt damit? Dass sein Wort in aller Welt gepredigt wird, dass Zeichen und Wunder weiter geschehen, dass Gemeinden gegründet wird, dass sein Name hochgemacht wird. Das ist alles die Apostelgeschichte, oder? Ja? Und die soll weitergehen. Ich greife noch einmal auf den uns allen bekannten und so berühmten Vers 3 zurück. Das geknickte Rohr. Wie heißt es weiter? Wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Rohre sind eine fantastische Erfindung Gottes. Meinetwegen, sag auch der Natur, aber die hat ja Gott geschaffen. Ein Grashalm ist so dünn und kann so lang werden, wenn wir das auf unsere Hochhäuser übertragen würden, wäre auf einer Plattform von 10 mal 10 Meter so ein Wolkenkratzer 1 Kilometer hoch. Soll ich dir was sagen? Werden wir Menschen wahrscheinlich nie schaffen. Gott macht Schnips und dann steht so ein Grashalm da. Elastisch und alles. Belastbar, stabil. Das gleiche bei Schilfrohren, bei Bambusrohren. Lang, dünn, belastbar. Ein Wunder der Natur. Was passiert aber, wenn ein Grashalm, ein Schilfhalm knickt? Kann der Saft nicht mehr fließen und alle Stabilität ist weg. Ich finde, in diesem Gedanken, in dem Vergleich mit der Natur, noch etwas sehr, sehr Interessantes. So wie Gott diesen Schilfhalm, diesen Grashalm geschaffen hat und widerstandsfähig gemacht hat, selbst dass ein starker Wind den nicht abknickt, so hat er auch dich und mich widerstandsfähig gemacht. Blick doch mal auf dein Leben zurück. Wie viele schwierige Zeiten hast du durchlebt? Er lebt und du lebst immer noch. Du freust dich immer noch an ihn. Diese selbe Widerstandskraft, die Gott in die Natur hineingelegt hat, hat er in dich und in mich hineingelegt. Die Fähigkeit, sich auch mal zu biegen. Noch etwas sagt mir das Rohr. Beobachte doch mal ein Korbflechter. Der weicht die Ruten ein, bis sie schön, elastisch und biegsam sind. Dann sucht er sich die schönsten raus und dann fängt er an. Und dann kommt so ein geknicktes Rohr. Was macht ein Korbflechter damit? Oh, das schaut nicht schön aus, das verstecken wir mal da unten. Nee, keine Kompromisse. Das Ding wird einfach auf den Müll geworfen. Und hier ist der entscheidende Unterschied. Gott, der Schöpfer, hat beschlossen, das geknickte Rohr nicht abzubrechen. Gott hat beschlossen, dich niemals auf den Müll zu schmeißen. Und selbst wenn du noch so bist, selbst wenn du nicht mehr ein- oder ausweist, Gott wird dich nie ganz zerbrechen. Mach dir es Mut. Gott wird dich nicht zerbrechen. Sondern Gott ist und bleibt, ob du es glaubst oder nicht, ein Gott der Wunder. Und er nimmt dich zerbrochenes Rohr in die Hand und ehe du versiehst, bist du wieder heil. Und die Schatten der Vergangenheit sind weg. Ja, sogar mehr. Ich habe persönlich erlebt, wie Dinge, an die ich jahrelang geklammert und gehalten habe, auch aus meinem Gedächtnis weg sind. Ich brauche mich nicht mehr an die Begebenheiten erinnern, die so schlimm waren. Sein Blut hat selbst das ausgelöscht, weil er ein Gott der Wunder ist und weil er ein geknicktes Rohr nicht ganz abknickt. Halleluja. Sondern er richtet es auf. Nun bitte ich dich mal vorzustellen, so ein Herbststurm. Geht der Wind durch den Wald und du hörst das richtig. Dann gehst du spazieren am nächsten Tag und siehst die Bäume mit den spitzen Enden im Himmel ragen und das andere so abholen. Für uns. Wie viele Zeugnisse habe ich persönlich gehört von Leuten, die zum Beispiel ein Bein gebrochen haben und Gott hat es spontan geheilt und sie sind zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, da ist nichts gebrochen gewesen. Und die Zeugen haben gesagt, da haben die Knochen rausgeschaut. Wenn Gott etwas heil macht, dann macht er es vollkommen und richtig heil. Das müssen wir einfach mal sehen. schmeißt nichts weg, aber er gibt uns Widerstandskraft. Was Gott allerdings braucht, das ist unser Mitwirken. Und jetzt brauchst du nicht gleich wieder Angst kriegen. Denk dann vor 3 Wochen, entspann dich. Das bisschen, was Gott von uns erwartet, ist nur so groß. Könnt ihr das sehen? Wie ein Senfkorn. Das bisschen Glaube, das er auch in deinem und in meinem Leben so wirkt. Dieses kleine bisschen Glauben, das so viel bewirken kann, dass die Berge der Not in deinem Leben sich auch wegwenden. Eine Frage in dieser Geschichte bleibt: Was passierte eigentlich, als das Volk Israel aus dem Exil zurückkam? Ich wiederhole mich, wir haben eine falsche Vorstellung von diesem Exil. Während sie in Ägypten als Sklaven waren und Frondienste leisten mussten und einer mit der Peitsche hinter ihnen stand und ein bisschen mehr noch mal schneller, war das in Babylonien total anders. Sie waren, gerade die Führungsschicht, einfach nur deportiert, um nicht mehr Einfluss zu nehmen in ihrem Land. Aber sie hatten alles. Sie hatten sogar ihre eigene Verwaltung. Aber etwas fehlte im Exil: die Gegenwart Gottes. Und das war, was sie getan haben, als sie wieder nach Hause kamen. Die Stadtmauer aufgebaut und sie haben den Tempel wieder aufgebaut, sodass die Gegenwart Gottes zurückkehren konnte. Wir richten uns in unserem Leben oft ein und Corona hat uns das deutlich gelehrt. Ich komme nun wirklich viel rum. Und ich merke, dass unsere Kirchen leerer und leerer geworden sind. Man ist bequem geworden. Man kann auch auf dem Sofa sitzen und sich eine Predigt im Fernsehen anschauen. Das haben wir alle gemacht, dass wir nicht kommen durften und so weiter. Wir sind bequem geworden, die Gegenwart Gottes zu suchen und zu sagen, hier ist Armut, hier sind Ruinen. Hier fehlt was. Lasst uns wieder etwas bewirken. Lasst uns etwas tun. Lasst uns die Hände wieder regen. Auch wenn andere spotten. Was ist da passiert, dass diese erste Vortrupp nach Jerusalem zurückkam? Die haben ganz schön viel Spott geerntet. Man hat sich gegen sie gestellt. Man wollte einen Kampf anfangen mit ihnen. Erstens, es war Gott, der sie wieder zurückgeführt hat. In einer Situation, wo sie sich es nie vorstellen konnten. Es war Gott, der unser Land hier wieder zusammengeführt hat. Oder wer hätte sich schon 1985, 86, 87 irgendeinen Gedanken dran gehabt, wie schnell der Kommunismus in dieser Welt den Bach runtergeht. Keiner von uns weiß, wie Gott handelt, wenn es um den jetzt so stark nach vorne stürmenden Islam geht. Gott hat einen Plan. Und das Volk, dass es eigentlich gut hatte, hat diesem Plan zugestimmt. Und sie haben das Wichtigste gemacht, die Gegenwart Gottes oder der Gegenwart Gottes in ihrem Raum, in ihrem Bereich wieder Raum gegeben. Das ist das, was Gott von uns will. Lass uns nach Hause gehen, das heißt in die Arme des Papas, und lass uns wieder anfangen aufzubauen. Er hat einen Plan mit uns. Und wenn sie lästern, ich habe in letzter Zeit interessanterweise einiges Negatives über euch gehört. Nicht, dass ihr so schlecht seid oder sonst was. Aber ich habe Dinge gehört, wie lange wollen die denn noch durchhalten und solche Geschichten. Lasst euch eins sagen, Gott hat einen Plan. Ab nach Hause, in seine Arme. Amen.